Danke, Miriam, für die wunderbare Einführung in den Gottesdienst. Ich möchte ganz gerne heute zusammen mit euch über ein Thema sprechen und ich hoffe, dass dieses Thema dazu beitragen kann, dass wir auf dem Weg zu Jesus wirklich näher werden, näher kommen. Ein Thema, das vielleicht für einige sehr einfach ist und wir schauen mal, ob es in Wirklichkeit auch so ist. Ich lade euch ein, den Hebräerbrief aufzuschlagen, Hebräerbrief Kapitel 11. Hebräerbrief, Kapitel 11, und da den Vers 6 lesen wir. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Damit ich mich auch richtig einstellen kann, eine kurze Frage. Wir sind hier im Hause Gottes. Für mich ist es nur wichtig zu wissen, sind alle gläubig, alle nennen sich Menschen, die an Gott glauben, oder gibt es jemanden, der sagt, nein, ich bin nur ein Besucher hier? Nein, ist wirklich. Super, danke. Weil für mich ist es wichtig, damit, wenn wir jetzt gleich über das Thema Glaube reden, damit wir auch verstehen. Warum glauben Menschen an Gott? Weil die meisten sind gläubig. Sie sagen, ja, wir sind gläubige Menschen. Warum glauben Menschen an Gott? Warum glaube ich, warum glaubst du? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, warum? Es gibt Menschen, die auch außerhalb dieses Gebäudes sich befinden. Und es sind ganz, ganz viele, die sagen, nee, mit dem Glauben habe ich nichts am Hut. Keine Ahnung, das Thema interessiert mich auch gar nicht. Es gibt Menschen, die schauen auf den technischen Fortschritt unserer Gesellschaft. Sie schauen auf die medizinische Versorgung, die jedes Jahr immer besser wird. In den entwickelten Ländern muss man in den Klammern sagen, weil es gibt noch einen Teil, wo es immer schlechter wird. Aber wir reden ja hier über uns. Die Lebensmittelversorgung ist so, wie sie wahrscheinlich noch nie war. Wir können in den Markt gehen, auf den Markt, in den Supermarkt gehen und wirklich kaufen alles, was wir wollen und auch nicht wollen. Die Lebensqualität ist eine Größe, die immer, immer mehr wächst. Die Menschen in der Gesellschaft, hier bei uns in Deutschland, die Lebenserwartung ist immer größer. Die Lebensqualität ist so, wie sie noch nie war. Und wenn wir uns wirklich dafür Zeit nehmen, wenn wir uns ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen, dann werden wir sicherlich noch ganz viele Bereiche finden, wo wir sagen, ja, das ist auch noch ein Bereich, der dazu beiträgt. Es gibt viele Bereiche, wo Menschen heute behaupten und sagen, um ein gutes Leben zu leben, braucht man nicht an Gott glauben. Der Glaube an Gott macht mein Leben nicht besser. Und deshalb an die meisten, die sich gläubig nennen, eine Frage: Haben die Gläubigen irgendwelche Bonuspunkte, die die Nichtgläubigen nicht haben in diesem Leben? Wie seht ihr das? Haben sie Bonuspunkte? Eigentlich ist die Frage, was ist Glaube? Und wenn wir die Bibel aufschlagen in dem gleichen Brief, in dem wir gelesen haben, in Kapitel 11, Vers 1 steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist die biblische Definition des Glaubens. Wenn man es jetzt in Deutsch wiedergeben will, die meisten Christen sagen, ja, was ist denn Glaube? Was ist Glaube? Kann man diesen Text auch wirklich so verstehen, auch so glauben, wie er hier steht, und sagen, ja, das ist die Definition, meine persönliche, des Glaubens? Christen sprechen von einem starken und von einem schwachen Glauben. Ja, in den christlichen Kreisen, wenn man so untereinander spricht und dann hört man, ja, da ist etwas vorgefallen, na ja, er hat ja einen schwachen Glauben, deshalb. Was sind die Merkmale eines starken und was sind Merkmale eines schwachen Glaubens? Wenn man euch fragt, könntet ihr das definieren, was ist ein starker Glaube und was ist ein schwacher Glaube? Weil für alles in dieser Welt gibt es ja Merkmale, Maßen, nach denen man es messen kann und sagen, ja, hier zum Beispiel, wenn man von der Stärke spricht, die Autofahrer, ja, Autos in PS, wenn wir die Haushaltsgeräte nehmen, Staubsauger in Watt, wie misst man die Stärke oder die Schwäche des Glaubens? Mimi.
Leid. Ertragen
des Leid. Ertragen des Leid. Gibt es eine Skala, auf der man sagen kann, oh ja, bis hierher, das ist ein starker, was darunter fällt, ist ein schwacher Glaube? Die meisten Christen haben damit Schwierigkeiten, wenn man über dieses Thema spricht. Vielleicht spricht die Bibel, wenn sie vom Glauben spricht, nicht vom starken und schwachen Glauben, sondern von einem großen und kleinen Glauben. Weil da findet man Aussagen, die Jesus selbst gesagt hat, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, und dann sagen, also man muss den Glauben messen, nicht in der Stärke, sondern in der Größe. Ja, wie misst man den Glauben? Welcher Glaube ist groß, welcher ist klein? Ein Mann, Mitte 40, erkrankt an Diabetes und an Folgen dieser Krankheit, einige Monate später erblindet er. Der gesundheitliche Zustand wird zunehmend schlechter. Er sucht nach Lösungen. Alle Ärzte sagen ihm ab und sagen, sie können ihm da nicht helfen. Er sucht weiterhin, und ihr wisst ja, wer sucht, der findet. Und da findet er jemanden, der ihm sagt, ich weiß, es gibt eine Möglichkeit, wenn du sie in Anspruch nimmst, wird dir geholfen. Natürlich hat er Interesse und sagt, Gott ist die Lösung für dich. Gott kann nicht nur die Krankheit stoppen, den Fortschritt der Krankheit, sondern er kann dich auch vollkommen heilen. Das ist es. Er fängt an zu suchen. So eine Stadt wie Köln, da gibt es wahrscheinlich, vielleicht wenn man es ein bisschen übertreibt, hunderte christliche Gemeinden. Und alle haben in dieser Sache unterschiedliche Ansichten. Stellt euch vor, so ein Mensch kommt zu euch und sagt euch, Kann Gott wirklich so etwas machen? Glaubst du an so einen Gott, der mich heilen kann? Was würdest du ihm antworten? Glaubst du an so einen Gott? Dieser Mann hat festgestellt, dass nicht in allen christlichen Gemeinden glaubt man das, was man behauptet. Und als er wollte ja nicht nur theoretische Antwort hören, kann das Gott machen, ist er wirklich so groß, ist er wirklich so stark, sondern er wollte ganz genau wissen, kann mich Gott, wenn ich zu euch in eure Gemeinde komme, kann euer Gott mich heilen? Und dann die meisten gesagt, gibt's keine Antwort, keine positive. Er hat eine Gemeinde gefunden. Und hat angefangen, in diese Gemeinde zum Gottesdienst zu kommen. Jede Woche. Er kam in den Gottesdienst regelmäßig. Er kam eine Stunde früher vor dem Anfang des Gottesdienstes, nicht nur um pünktlich zu sein, sondern es war der Ausdruck seines Erwartens. Er kam eine Stunde früher, hat sich in die erste Reihe gesetzt und saß den ganzen Gottesdienst und bemühte sich zu glauben. 6 Monate sind vorbei, 8 Monate. Es hat sich nichts getan. Beim Besuch jedes Gottesdienstes hoffte er, dass es diesmal geschieht. Er fand es sehr schade, dass in dieser Gemeinde der Gottesdienst nur einmal in der Woche stattgefunden hat. Er wünschte sich, dass der Gottesdienst jeden Tag der Woche stattfindet, weil er mit dem Gottesdienst verbunden hat die Sehnsucht nach Gott und die Hoffnung, dass durch den Besuch des Gottesdienstes sein Glaube stark wird. Dass er endlich den Level erreicht, wo Gott ihm dann auch wirklich hilft. Nach 1,5 Jahren zieht er die Bilanz. Und diese 1,5 Jahre waren wirklich Jahre oder die Zeit großer Anstrengungen und Bemühungen. Und er sagt, ich habe keinen Glauben, weil Gott mir nicht hilft. Ich habe versucht, wirklich alles in Anspruch zu nehmen. Das, was die Bibel empfiehlt, ich habe die Ältesten, ich habe die Evangelisten, die Administratoren auch der Weltkirche eingeladen, sie haben für mich gebetet, sie haben auch die Ölsalbung durchgeführt. Die Krankheit progressierte und er wandte sich von Gott ab, vom Gott, der ihm nicht helfen konnte oder nicht wollte. Wisst ihr, die Theologie, und Theologie ist ja ein Wort, das zusammengesetzt ist aus 2, Theos, Gott, und Logie ist ja die Lehre von Gott. In dieser Gemeinde, wo dieser arme Mann war, war eine falsche Theologie, war keine biblische Theologie. Aber dazu ein bisschen später. Mit Sicherheit habt ihr schon öfters gehört, ein christliches Leben lebt man nur im Glauben. Viele reden über dieses Prinzip, ohne Glaube gibt es kein christliches Leben. Aber der Schlüssel zu diesem Prinzip fehlt den meisten Christen. Es gibt Gebiete, auch bei uns in Deutschland, wo das Christentum zu einer Tradition geworden ist. Da sitzt am Sonntagnachmittag im Garten eine Familie, Mutter, Vater und zwei Söhne, 19, 21, beim Kaffee und Kuchen. Und der Vater erzählt seine Familie über gewisse betriebliche Maßnahmen, die er umsetzen will in der nächsten Woche in ihrem Familienbetrieb. Der ältere Sohn, 21, sagt dem Vater: Ich kann dir einen Rat geben, damit das Ganze, was du vorhast, effizienter wird. Und erzählt ihm, Vater hört aufmerksam zu und zum Schluss sagt er: Weißt du, als Christ kann ich mir so etwas nicht leisten. Der Sohn erwidert und sagt: Vater, was für ein Christ bist du denn? Du glaubst ja nicht mal an Gott. Der Vater sagt: Ja, ich glaube an keinen Gott. Aber das hindert mich nicht, ein guter Christ zu sein. Das ist heute ein gesellschaftliches Phänomen. Man glaubt nicht an Gott, aber man ist ein Christ. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6, schreibt Paulus, er sagt: Wie seid ihr zu Christus gekommen? So wandelt auch in Christus. Wie sind wir zu Christus gekommen? Wenn wir den Römerbrief, Kapitel 14, Vers 23 dazu nehmen, da steht: Was aber nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Und wenn wir noch den Text, den ich am Anfang gelesen habe, Hebräer 11, Vers 6, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, dann fragt man sich, wie kommt man klar mit diesen Aussagen der Bibel? Was ist eigentlich Glaube? Es gibt auch in der Wissenschaft eine Methode, die ich heute gerne anwenden möchte. Wenn man bei der Definition einer Sache Schwierigkeiten hat, wie zum Beispiel, wenn ich heute ein Problem habe, zu sagen, Glaube ist, und dann Klammer auf und die Definition zu geben, dann gibt es eine Möglichkeit zu sagen, was Glaube nicht ist, damit man es versteht. Und diese Methode möchte ich heute anwenden und ich möchte euch gerne sagen, Glaube ist kein Gefühl. Viele Christen heute behaupten, Glaube ist Gefühl. Und wenn man dann sagt, ja, aber hier, da, ja, aber ich fühle mich. Gefühle sind nicht beständig. Als Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er die Frauen besonders beschenkt mit Gefühlen. Die Männer sind diesbezüglich ein bisschen benachteiligt. Die Mutter ist in der Küche, bereitet das Essen für die Familie und der vierjährige Sohn beschäftigt sich selbst im Zimmer. Er kommt zu der Mutter, bringt ein Blatt Papier und gibt es ihr. Sie schaut auf das Blatt und der Sohn hat sich bemüht, ein Meer zu malen. Und ihr wisst ja, wie Kinder in diesem Alter Meer malen und auf dem Meer ein Schiff. Die Mutter ist außer sich, begeistert. Du mein Wunderkind, mein Van Gogh, mein Kleiner, was wird aus dich, aus dir noch alles? Küsst ihn. Der Junge ist voller Gefühle, geht in das Wohnzimmer und möchte ganz gerne der Mutter noch was Gutes tun. Die Mutter ist weiterhin beschäftigt, Das Wohnzimmer hat die Familie gerade neu renoviert. Eine riesengroße weiße Wand. Er findet einen Filzstift, schwarz, und malt ein großes Meer mit einem großen Schiff. Als die Mutter dann in das Wohnzimmer kam, hat der Junge nicht mehr die Welt verstanden. Warum? Weil die Gefühle unbeständig sind. Vor einigen Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem älteren Ehepaar. Sie haben sich gerade vorbereitet auf die goldene Hochzeit, auf die Feier, und da wollten sie, dass ich dabei bin. Und im Gespräch mit ihnen haben wir das eine und andere besprochen, und dann fragte ich die Ehefrau: Sag mal, welche Gefühle hast du noch zu deinem Mann? Nach 50 Jahren Ehe. Welche Gefühle hast du denn? Sie hat einen Moment überlegt und dann sagte sie mir: Weißt du, es kommt auf die Situation an. Manchmal möchte ich ihn gerne an die Wand klatschen, manchmal aber liebe ich ihn über alles. Ihr Lieben, Gefühle sind nur ein Bestandteil des Glaubens, aber Gefühle sind nicht der Glaube. Damit wir es vielleicht besser verstehen, der Glaube ist die Lokomotive und Gefühle sind die Waggons. Und der Lok, die Lok, zieht die Waggons und nicht die Waggons den Lok. Aber in vielen christlichen Kirchen ist es genau der Fall, wo die Waggons den Lok ziehen. Und wenn man diese Gefühle nicht aufbringen kann, dann hast du keinen richtigen Glauben. Wir als Syntax-Adventisten sind sehr rational geprägt. Wir sind rational gesteuert. Und die Gefühle sind oft in unseren Reihen eine Mangelware. Gefühle sind ein Bestandteil des Glaubens, aber nicht Glaube selbst. Etwas anderes, Glaube ist aber auch nicht etwas, was mit der Zustimmung der Lehre der Kirche zu tun hat. Anders formuliert, Glaube ist nicht ein Bereich des Wissens und des Intellektes. Eigentlich ist es ja so, da wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an. Jakobus Kapitel 2, Vers 19. Ich kenne den Text mit Sicherheit. Jakobus schreibt: Du glaubst, dass nur einen Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben auch und zittern. Und jetzt eine ganz, ganz persönliche Frage. Hat jemand von euch schon Gott begegnet, so von Angesicht zu Angesicht, so wie ihr mich jetzt begegnet? Habt ihr schon mal Gott so begegnet? Eine Ausnahme. Die meisten haben ihn nicht begegnet. Aber der Teufel, und von dem steht in der Bibel sogar, Hiob Buch, der Satan, Teufel, Luzifer, nimmt teil an der Sitzung, die Gott im Himmel durchführt. Und er hat Gott nicht nur einmal gesehen, sondern öfters. Hat er einen starken, einen großen Glauben, weil er nicht nur vom Hören wissen weiß, dass es Gott gibt, sondern er hat selbst ihn gesehen, hat selbst mit ihm gesprochen. Ist sein Glaube dadurch etwas stärker, größer als unser? Das Wissen macht den Glauben nicht groß und nicht stark. Die Stärke des Glaubens ist abhängig vom Gehorsam. Ob wir Gott gehorsam sind. Wenn wir dieses Gehorsam nicht aufbringen, kann unser Glaube auch nicht stark genug sein. Ein Theologe hat es formuliert, der Glaube ohne gesunden Menschenverstand ist Fanatismus. Gesunder Menschenverstand ohne Glauben ist Rationalismus. Das eine und das andere sind nicht das Wahre. Und deshalb sind die Christen seit Jahrhunderten unterwegs und beschäftigen sich und suchen nach der Antwort, wie unterscheidet man einen lebendigen Glauben von einem intellektuellen? Ich bin mir so ziemlich sicher, dass die meisten von euch schon mal im Zirkus waren. Es gibt manchmal im Zirkus nicht nur Auftritte mit Tieren, sondern es gibt auch Seiltänzer. Hier bei uns in Deutschland ist es nicht ganz so, weil wir haben ganz viele Vorschriften, aber es gibt Länder, wo ich selbst es mehrmals gesehen habe, wo solche Seiltänzer einfach in den öffentlichen Plätzen auftreten. Ich habe zum Beispiel einmal gesehen, auf einem Marktplatz war ein Seil gespannt, so auf der Höhe vielleicht so 25, 30 Meter und auf einer Länge vielleicht 70, 80 Meter von einem Gebäude zu dem anderen. Und auf diesem Seil war ein Seiltänzer unterwegs. Da gibt es eine Geschichte, dass so ein Seiltänzer steht, die Menschen sind unten, begeisternd, warten sie auf seinen Auftritt und er fragt, was meint er, schaffe ich den Weg jetzt ohne jegliche Sicherung, schaffe ich ihn? Oh, da waren einige nicht ganz so sicher, viele Frauen haben sich die Augen zugemacht, weil ist gefährlich. Er macht sich auf den Weg, geht rüber und die Mengen sind begeistert. Sie jubeln. Er holt einen Schubkarren, der dann so präpariert war, dass das Rad so gebaut war, dass innen hohl war, damit es auf dem Seil liegt. Und er fragt, was meint er? Komme ich mit diesem Schubkarren durch? Er hat noch eine Riesenpuppe in der Größe eines Menschen in den Schubkarren gesetzt und fragt, schaffe ich das? Alle sagen, natürlich, ja. Er geht los. Schafft das. Auf dem anderen Ende nimmt er die Puppe raus und fragt, was meint er, könnte ich auch mit einem Menschen das schaffen? Sagen alle ohne Ausnahme, natürlich. Dann sagt er, ja, wer ist von euch bereit? Kommt, ich fahre euch rüber. Ihr seid ja sicher, ihr glaubt ja, dass ich es schaffe. Auf einmal eine Stille. Ist es nicht so in unserem Leben, ich glaube, dass es Gott gibt, ich glaube, dass er allmächtig ist, für ihn gibt es überhaupt keine Grenzen. Aber mein Leben muss ich selbst managen. Ihn in alle Bereiche meines Lebens zulassen, nee, das Risiko ist zu groß. Im lebendigen Glauben gibt es immer ein Element der Abhängigkeit von Gott und ein Element des Vertrauens. Dass sich keiner bereit erklärt hat, kommt der Sohn des Seiltänzers raus, setzt sich in den Karren und der Vater macht sich auf den Weg. Der Sohn weiß es ganz genau. Er hat das Vertrauen zu seinem Vater. Er muss ihm nicht helfen. Seine Aufgabe besteht nur darin, den Vater bei seinem Job nicht behindern. Ihr Lieben, der Glaube reagiert auf die biblische Wahrheit mit Taten, weil Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Deshalb ein lebendiger Glaube, wenn er in Berührung kommt mit biblischer Wahrheit, dann will der Mensch auch etwas tun. Vielleicht noch ein Aspekt. Glaube ist nicht die Macht, Gott zu manipulieren. Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal zurück zu der Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe von diesem erblindeten Mann. Die falsche Theologie dieser Kirche bestand darin, dass sie den Glauben verwechselten mit einer Arroganz. Wenn man denkt und es auch so lehrt, dass durch gewisse Handlungen der Mensch die Macht über Gott bekommt, dass wenn ich ausreichend faste, wenn ich ausreichend bete, wenn ich ausreichend gute Taten tue, dann ist Gott verpflichtet, auf meine Bedürfnisse so zu reagieren, wie ich es ihm vorgebe. Und das ist die Theologie einigen Kirchen, wo sie sagen, ja, natürlich, Gott macht das, er verspricht es uns in seinem Wort und deshalb, wenn wir das, das und das tun, dann wird er es auch machen. Der Glaube verbindet Gott mit dem Menschen und nicht umgekehrt. Der Handelnde ist immer Gott. Ihr habt es mit Sicherheit auch wahrgenommen, in den Medien kommt es immer wieder vor. In Amerika gibt es christliche Kirchen, die im Umgang mit giftigen Schlangen sich gegenseitig beweisen, dass sie einen richtigen Glauben haben. Jetzt vor ein paar Wochen gab es wieder in den Medien so einen Bericht. Der Pastor dieser Kirche hatte da eine Auseinandersetzung in der Kirche und für solche Fehler haben sie dann eine Kiste mit giftigen Schlangen und er wollte es ihnen zeigen, dass er den richtigen Glauben hat. Und nach dem Stich tot umgefallen und weg war er. Lebendiger, echter Glaube ist, wenn Gott den Anfang macht und wir als Menschen auf diesen Anfang reagieren. Natürlich ist dann die Frage für uns, wie erreiche ich es in meinem Leben? Wie erreiche ich es, dass ich diesen lebendigen Glauben habe? Und die Antwort ist eigentlich so einfach, dass die meisten Christen es nicht für wahr halten und nehmen es auch gar nicht ernst. Jesus Christus ist das absolute Beispiel für einen jeden Menschen, für einen jeden Christen. Und für uns ist die Lösung darin, wir sollen mehr und intensiver uns mit seinem Leben beschäftigen. Wir sollen sein Leben in der Bibel studieren und in allem ihm nachahmen. Das ist eine ganz, ganz einfache Antwort. Und ich weiß, dass man sagt, nee, wenn es was Komplizierteres wäre, Schwierigeres, dann hätte ich es versucht, aber das. Jesus Christus, 100%ig Gott. Jesus Christus, als er auf unserer Erde war, 100%iger Mensch. Nicht 50%, 50, sondern 100%. Bestätigung, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 45 bis 47. Da steht es sehr deutlich drin. als Gott uns Menschen geschaffen hat, 1. Buch Mose, da steht, er hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Und da steht das hebräische Wort Zelim. Und Zelim übersetzt man auch als Schatten. Wir Menschen sollten hier auf dieser Erde der Schatten von Gott sein. Wann gibt es einen Schatten? Wenn man angestrahlt wird. In der Dunkelheit gibt es keinen Schatten. Wenn es kein Licht gibt, das dich anstrahlt, gibt es auch keinen Schatten. Der Schatten kopiert immer den, der angestrahlt wird. Der Schatten kann nicht selbst etwas tun. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir nach seinem Willen hier auf dieser Erde leben, damit wir sein Schatten sind. Damit, durch den Sündenfall ist es ja alles kaputt gegangen, er wollte, dass die Menschen, dass wir, wenn wir einen anderen, die Bewohner anderer Planeten, wenn sie uns sehen, damit sie auch in uns Gott erkennen konnten. Nach dem Fall, Sündenfall von Adam, kam Jesus auf unsere Erde, um dieses Vorbild uns wieder zu schenken. Als er hier auf unserer Erde lebte, können wir mehrmals in der Bibel finden, die Bibel spricht sehr oft davon, dass Gott, Jesus Christus, fühlte seine Abhängigkeit vom Vater. Und immer wieder sagt er, nicht mein Wille, sondern dein. Er suchte den Willen des Vaters. Wie ist es bei uns? Suchen wir ihn auch? Jesus als Mensch stellt wieder her das Bild Gottes hier auf Erden. Er war abhängig in allem von seinem Vater. Was bedeutet es für uns? Im Johannes Kapitel 14, Vers 17 spricht Johannes, Gott möchte ganz gerne in uns und durch uns wirken. Er will in uns und durch uns wirken. Und deshalb komme ich wieder zu der These, kein Mensch kann ein christliches Leben führen, wenn Christus nicht in seinem Herzen lebt. Natürlich gibt es keine Messlatten, gibt es keine Apparaten, gibt es keine Geräte, wo man sich anschließt und sagt, oh ja, ich bin abhängig von Gott oder nicht. Lebt in meinem Herzen Christus oder nicht. Es ist auch keine Sache, über die andere urteilen können. Es ist eine Sache, wo jeder selbst sich prüfen kann, weil wir wissen es ja. Lebt Jesus in meinem Herzen oder nicht? Der andere weiß es nicht. Aber ich weiß es hundertprozentig. Weil so wie ich mich benehme, ich kann mich ja gut verstecken, dass keiner von den anderen auch es mitbekommt, wie ich eigentlich bin. Aber ich weiß es. Christliches Leben ist, wenn wir Jesus zulassen, in uns und durch uns zu wirken. Wenn wir ihn zulassen, in uns zu leben. Ich versuche es zusammenzufassen. Ein Leben im Glauben ist, wenn ich erstens Gott liebe, wenn ich von ihm abhängig bin, und wenn ich ihm gehorsam bin. Wenn ich das täglich praktiziere, dann führe ich ein Leben im Glauben. Wenn ich mich aber von Gott abhängig mache, wenn ich ihm ungehorsam bin, dann ist das kein Leben im Glauben. Gott gehorsam zu sein, dafür gibt es zwei Motivationen. Einmal, ich tue das aus Liebe. Ich will das. Deshalb bin ich ihm gehorsam. Und die zweite Motivation ist, ich mache es aus Angst. Weil wenn ich das nicht tue, dann. Ihr Lieben, die Liebe ist eine Beziehung. Liebe sind keine Worte und auch keine Taten. Worte und Taten sind Folgen der Liebe oder können Folgen der Liebe sein. Aber Liebe ist Beziehung. Und zum Schluss die Frage, wie bekomme ich diese Kraft, damit ich täglich in dieser Beziehung auch bleibe? Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 5. Johannes 15, 5. Und da sagt Johannes, er zitiert Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Frage ist, wer bringt Frucht? Wer bringt Frucht? Die Rebe oder der Weinstock? Unsere Aufgaben, ihr Lieben, besteht darin, verbunden sein mit Jesus Christus. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann ist auch unser Glaube lebendig, weil wir an ihm fest sind. Wenn wir uns lösen, dann müssten wir schauen, dass wir diese Verbindung wiederherstellen. Unsere Aufgabe ist es, verbunden sein mit ihm. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, Gott segne uns dabei, mit ihm verbunden zu sein. Damit unser Glaube ein lebendiger, ein richtiger Glaube ist. Amen. Amen.